Radio Animal Liberation, Freiburg. Tune in, meet out.
Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Und wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? Auf diese und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier RadiomacherInnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren, Tierbefreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreieckland. Tune in, meet out. Wow!
Und herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Radio Animal Liberation. Am Mikrofon begrüßen euch Anna
und David.
In den nächsten 60 Minuten beschäftigen wir uns mit dem Thema Tierversuche. Wir haben dazu ein paar Beiträge für euch vorbereitet. Zuerst kommt ein Tierversuchsfeature und um 16:30 kommen wie gewohnt die News.
Außerdem haben wir noch ein tolles Rezept für euch. Dieses Mal geht es darum, wie man Kosmetik selber herstellen kann. Und wir werden Silke Bitz interviewen, ungefähr um 16:40. Und außerdem wie immer die Termine für euch. Das heißt, es wird mal wieder eine spannende Stunde. Und jetzt Musik.
Also ich bin von Radio Dreieckland und wir machen gerade eine Umfrage zu Tierversuchslabors in Freiburg. Und ich wollte Sie mal fragen, was schätzen Sie denn, wie viele es ungefähr gibt?
Viel. Viele.
Keine Ahnung.
Irgendeine Zahl im Kopf?
Zwei.
Also es sind ungefähr 30 Stück.
Ja, das glaube ich.
Und was halten Sie davon, wenn ich fragen darf?
Ich halte nichts davon, aber ob wir das stoppen können, weiß ich auch nicht, ja.
Glaubt Mensch soziodemografischen Umfragen, so zeigt sich bei den Themen Pelz, Massentierhaltung und Walfang eine große Mehrheit der Bevölkerung zumindest vordergründig bestürzt und mit den gegenwärtigen Verhältnissen nicht einverstanden. Auch eine anlässlich der Novellierung der EU-Tierversuchsrichtlinie von der Europäischen Koalition zur Beendigung von Tierversuchen 2009 in Auftrag gegebene Umfrage in 6 Mitgliedstaaten der EU macht deutlich, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung Tierversuchen ablehnend gegenübersteht. Von den über 7000 Befragten sind 84% dafür oder überwiegend dafür, dass die neue Richtlinie alle Tierversuche unabhängig von der Tierart verbieten soll, die mit schweren Schmerzen oder Leiden für die Tiere einhergehen. Soweit die Demoskopie und soweit eine Fragestellung, die vornehmlich darauf abzielt, den Tierversuch als eine Methode unter vielen im Bereich der Forschung darzustellen und sie als dann ersetzbar zu deklarieren, wenn nur eine möglichst breite Bevölkerungsschicht sich dagegen ausspricht. Diese überragende Ablehnung von Tierversuchen schmilzt jedoch ausgesprochen schnell dahin, wenn man Menschen statt mit einer schlichten Dafür-Dagegen-Fragestellung mit einem sogenannten Dilemma konfrontiert. Wären Sie auch dann noch gegen Tierversuche, wenn Sie oder ein Familienmitglied an einer schweren Krankheit leiden würden, für deren Therapie es nur ein Medikament gibt, welches auf eine schmerzvolle und tödliche Weise an lebenden, nichtmenschlichen Tieren getestet wurde? Bei einer solchen Fragestellung würde die überwiegende Mehrheit der Befragten zu diesem Medikament greifen und auf Kosten der nichtmenschlichen Tiere ihre eigene oder die Gesundheit ihrer Angehörigen retten. Allein dieses Beispiel zeigt, und jeder sollte sich einmal ernsthaft mit dem geschilderten Dilemma auseinandersetzen, dass das Thema Tierversuche äußerst komplex und vielschichtig ist. Nicht nur finden sich hier schon in der Person des Befragten unterschiedliche Werthaltungen, je nach Abstraktionsgrad der Fragestellung. Auch treffen hier gesellschaftlich die verschiedensten Interessen aufeinander. Unterschiedlichste Subsysteme wie Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Religion greifen ineinander. Die Natur- und Humanwissenschaften, deren vornehmliches Interesse im Erkenntnisgewinn durch Verifikation und Falsifikation liegt, haben sich in einer nun schon Jahrhunderte währenden und auf den Philosophen Descartes zurückgehenden Tradition in einem Paradoxon verfangen, das sich, solange es Tierversuche geben darf, vermutlich nicht auflösen kann. Während die ethische Rechtfertigung für den Tierversuch mit dem Argument untermauert wird, nichtmenschliche Tiere seien aufgrund der Organisationsstruktur ihrer Gehirne nicht in der Lage, einen Bewusstseinsgrad zu entwickeln, wie er für den Menschen charakteristisch sei, finden sich fast täglich Artikel in einschlägigen Fachzeitschriften wie Nature Science und Neuroscience, die aufgrund ihrer Untersuchungen zu dem Ergebnis kommen, dass nichtmenschliche Tiere durchaus über sogenannte menschliche Fähigkeiten verfügen, sei dies Schmerzempfindung, Empathie, Sozialverhalten oder Intelligenz. Mit jedem veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel entziehen sich somit die mit Tierversuchen arbeitenden Wissenschaftszweige ihre ethische Legitimation und befinden sich ebenfalls in einem Dilemma. Eng mit diesen Erkenntnissen verbunden ist auch die Tradition der Methodik. Wie schon der Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts festgestellt hat, neigt die Normalwissenschaft dazu, innerhalb bestimmter Paradigmen zu forschen. Das heißt, dass es den Forschern nicht so sehr darum geht, die Grenzen, Paradoxien oder Ungereimtheiten dieses Paradigmas zu hinterfragen oder gar ein neues Weltbild zu kreieren, sondern innerhalb dieses Forschungsfeldes die zugrunde liegenden Theorien zu konsolidieren und damit das Paradigma zu verfestigen. Wenn wir nun davon ausgehen, dass dieses Prinzip der Normalwissenschaft auch die Methodik des Tierversuchs beinhaltet, so können die Forschenden innerhalb der naturwissenschaftlichen und medizinischen Disziplinen gar nicht anders, als am Tierversuch festzuhalten. Erklärbar wird dies am Beispiel so mancher Forscherkarriere. Um innerhalb eines bestimmten Wissenschaftsbereichs wahrgenommen bzw. ernst genommen zu werden, ist es unabdinglich, Tierversuche durchzuführen. Um Erkenntnisse zu erzielen, die im Bereich der Normalwissenschaft karriereförderlich sind, sollten diese den Paradigmen entsprechen, die von jenen Koryphäen vertreten werden, von denen sich der oder die karrierebewusste Forschende eine Beförderung erwartet. Um letztendlich selbst zur Koryphäe zu werden, ist also die allein auf Tierversuchen beruhende Expertise in einer Jahrzehnte umfassenden wissenschaftlichen Karriere zu verfestigen. Einmal in einer solchen Machtposition angelangt, werden WissenschaftlerInnen kaum dazu neigen, an dem Ast zu sägen, auf dem sie sitzen. Und nicht nur die WissenschaftlerInnen haben es sich auf diesem Forschungszweig bequem gemacht. Eine 1 Milliarde Euro schwere Tierversuchsindustrie, die von der genmanipulierten Knockout-Maus über Festhalteapparaturen, Käfigkonstruktionen, EEG-Elektroden zur Direktableitung am offenen Gehirn bis zur Vergasungsanlage alles liefert, was die Forschenden für die Versuche benötigen, stellt sich mit Tausenden von Arbeitsplätzen gegen jede noch so zaghafte Kritik von Seiten der TierversuchsgegnerInnen. Die wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Interessenvertreter pochen also auf ihre Verantwortung als Arbeitgeber, da im Falle eines Verbots von Tierversuchen ein ganzer Wirtschafts- und Forschungszweig seiner Existenzgrundlage beraubt würde. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, müssen an den neuralgischen Punkten der Legislative Interessenvertreter respektive Lobbygruppen installiert werden, die als ständige Einflüsterer der Politik dafür sorgen, dass die politischen Entscheidungen im Sinne einer dauerhaften Legalisierung von Tierversuchen getroffen werden. Und kirchliche Institutionen liefern hierfür die moralische Rechtfertigung, indem sie entsprechend ihres Dogmas vom Menschen als Ebenbild Gottes oder auch Krone der Schöpfung die Niederrangigkeit des nichtmenschlichen Tieres betonen und das Wohl des Menschen als alleinige Bewertungsgrundlage betrachten. Schlussendlich findet dieser in seinem Zentrum machtvoll durch die jeweiligen Subsysteme besetzte Diskurs seinen Eingang in die Massenmedien. Was zur Folge hat, dass die komplexen Zusammenhänge auf eine niedere, eher dem Effekt reißerischer Schlagzeilen verpflichtete Form heruntergebrochen werden. So liest man je nach Ausrichtung des Verbreitungsmediums von einem drohenden Chaos in der Medizinversorgung, sofern Tierversuche abgeschafft werden sollten, oder von der völligen Sinn- und Nutzlosigkeit derselben, weshalb sie umgehend abgeschafft werden müssen. Auch hier erhebt sich, wenn man die Causa-Tierversuch näher analysiert, aus der scheinbar so simplen Dichotomie dafür oder dagegen ein weitaus vielschichtigeres Dilemma. Die Problematik eines Dilemmas beruht auf der Tatsache, dass egal wie man sich auch zwischen den zwei Wahlmöglichkeiten entscheiden mag, beide zu einem unerwünschten Resultat führen. Um Auswege aus solch paradoxen Zuständen zu finden, bedarf es einer Loslösung von tradierten Denkmustern. Der Psychologe und Moralphilosoph Lawrence Kohlberg beschäftigte sich in seinen Studien mit der Moralentwicklung und stellte dabei fest, dass jeder Mensch in seinem Leben bestimmte Stadien moralischen Denkens und Handelns durchläuft. Jedoch bleibt ein großer Teil der Jugendlichen und Erwachsenen auf der von Kohlberg als konventionell bezeichneten Ebene stehen, in der sich die VertreterInnen an Recht, Ordnung und Autorität orientieren. Der Bezugsrahmen der moralischen Entscheidungen auf dieser Stufe sind festgelegte Regeln, die Achtung einer Autorität und die Aufrechterhaltung der Ordnung um ihrer selbst willen. Folglich orientieren sich Menschen auf der konventionellen Stufe immer an einem tradierten Bezugsrahmen, der die gegebene Situation nicht grundsätzlich hinterfragt. Laut Kohlberg sind nur wenige Menschen in der Lage, die nächst höhere Stufe der postkonventionellen Moralentwicklung zu durchlaufen. Hier werden erstmals gesellschaftliche Regeln in Frage gestellt. Es entsteht ein Bewusstsein für die Relativität der persönlichen Meinung und Mensch ist sich gleichzeitig klar darüber, dass auch andere Meinungen richtig sein können. Die Entscheidung wird verhandelbar, erfolgt in einem geregelten kommunikativen Prozess und hat die Konsensfindung zum Ziel. Diese Stufe entspricht utilitaristischen Denkmodellen. Menschen, die die höchste und selten erreichte Stufe der universalen ethischen Prinzipien erklommen haben, definieren ihre moralischen Entscheidungen durch bewusste, selbstgewählte ethische Prinzipien wie die goldene Regel oder den Kantschen kategorischen Imperativ. Sie berufen sich auf eine umfassende logische Auseinandersetzung, auf Universalität und Konsistenz. Erst diese höheren Stufen ermöglichen es, laut Kohlberg, Lösungen für komplexe Dilemmata zu finden. Und genau hier liegt auch ein Lösungsansatz, der die verzwickte Situation in der Tierversuchsdebatte auflösen könnte, ohne dabei in einfache, gut-böse Schemata zu verfallen. Das zu Beginn vorgestellte Dilemma mit der Frage, ob ein im Tierversuch entwickeltes Medikament eingenommen werden darf, wenn es keine Alternative dazu gäbe, zeigt sich bei näherer Analyse als ein fiktives Konstrukt, weil hier der komplexe Zusammenhang zwischen Tierversuch und Medikamentenentwicklung simplifiziert wird. Dabei wird zum einen außer Acht gelassen, dass diese Entscheidung von einer Person getroffen werden muss, die sich in einer existenzbedrohenden Ausnahmesituation befindet, in der eine ausgewogene und logische Abwägung von Für und Wider bedeutend schwerer fällt als in einer Situation entspannten und unbedrohten Nachdenkens. Und dass über die Causa-Tierversuch nicht in erster Linie Menschen zu entscheiden haben, die sich in existenziellen Krisen befinden, sondern Verantwortungsträger der unterschiedlichsten sozialen Systeme, wie Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Recht und Religion. Zum anderen ist der Zusammenhang zwischen konkretem Medikament und Tierversuch bedeutend geringer, als in der Öffentlichkeit vermittelt wird. Ein großer Teil der Tierversuche findet auf einer explorativen und grundlagenorientierten Ebene der Forschung statt. Dabei geht es nicht um die konkrete Entwicklung eines Medikaments, sondern um die Stützung von Theorien innerhalb eines Paradigmas. Medikamente erhalten ihre Marktzulassung erst, nachdem sie in verschiedenen Studien am Menschen getestet wurden. Die im Bereich normalwissenschaftlicher Forschung tätigen Wissenschaftler befinden sich also innerhalb ihres Paradigmas, wie der größte Teil der Menschen sich auf der konventionellen Stufe der Moral befindet, die ein Hinterfragen des eigenen Handelns nur schwer möglich macht. Folglich gilt auch hier, dass im wissenschaftlichen Diskurs diese Ausblendung hervorgehoben und kritisiert wird. In der Diskussion um Tierversuche muss von Seiten der Kritikerinnen immer wieder deutlich gemacht werden, dass gerade die Ergebnisse der Forschung an Tieren Grund genug sein sollten, diese zu beenden. Die Wissenschaft kann nur dann ihre Integrität wahren, wenn sie ihre eigenen Ergebnisse ernst nimmt und daraus Konsequenzen zieht. Dies zu betonen, dürfte viel vielversprechender sein, als auf die Sinnlosigkeit von Tierversuchen zu insistieren. Warum die Tierversuchslobby darauf beharrt, dass Tierversuche alternativlos seien, dürfte deutlich geworden sein. Dass diese Aussage jedoch nicht nur unlogisch, sondern auch völlig unzutreffend ist, beweisen eine Vielzahl an neu entwickelten Methoden. Dazu zählen sogenannte In-Silico-Techniken, bei denen Mikrochips mit menschlichen Zellen bestückt werden und wie winzige Organismen funktionieren, In-Vitro-Methoden, wie zum Beispiel die Züchtung von Zellkulturen, die Nutzung von menschlichen Gewebeschnitten, die bei Operationen sowieso anfallen, Mikroorganismen und Pollen, die genutzt werden können, um die Toxizität von Chemikalien zu prüfen, sowie analytische Verfahren wie die Hochdruckflüssigkeitschromatographie, bei der unterschiedliche Eigenschaften von chemischen Substanzen analysiert werden können. Ganz ähnlich wie bis vor wenigen Jahren die Nutzung von Kernenergie von den Stromkonzernen als alternativlos bezeichnet wurde, so ist auch die Tierversuchsindustrie aus genannten Gründen der Meinung, Tierversuche seien unverzichtbar. Ganz ähnlich wie die Stromkonzerne ist auch die Tierversuchsindustrie in dieser Frage nicht die maßgebliche Instanz. Und wie die Stromkonzerne bei der bevorstehenden Energiewende, wird auch die Tierversuchsindustrie sich den neuen Alternativen stellen müssen. Aber auch im philosophischen Diskurs der Tierethik zeigen sich unterschiedliche Positionen. Deren Spektrum bewegt sich im Bereich der postkonventionellen Moralentwicklung zwischen utilitaristischem Denken und kategorischem Imperativ. So legitimiert der Tierrechtsphilosoph Peter Singer als Präferenzutilitarist die Notwendigkeit von Tierversuchen dann, wenn der Tierversuch als Handlung sehr vielen Menschen maximales Glück verschafft, beziehungsweise Präferenzen erfüllt und bestimmten Interessen entspricht. Hier wird der Schwerpunkt auf den Nutzen für alle gelegt und die Entscheidung über die Richtigkeit einer Handlung bezieht sich allein auf ihren Nutzen. Demgegenüber findet sich die Position des von Kant beeinflussten Tierrechtsphilosophen Tom Regan. In seinem Hauptwerk The Case for Animal Rights postuliert Regan moralische Rechte auch für nichtmenschliche Tiere, da er im Gegensatz zu Kant davon ausgeht, dass Würde nicht nur rational begabten Wesen zugeschrieben werden kann, sondern dass man auch Kleinkindern und geistig Schwerstbehinderten einen inhärenten Wert zuspricht. Das entscheidende Faktum ist folglich nicht die Vernunftbegabung, sondern die Tatsache, dass jedes Individuum ein Subjekt eines Lebens sei. Regan sieht auf dieser Grundlage die menschliche Verpflichtung, dass nichtmenschlichen Tieren moralische Grundrechte zugestanden, die kommerzielle Jagd, die Zucht und Tötung von Tieren zur Nahrungsmittelproduktion sowie Tierversuche abgeschafft werden müssen. Bezieht man sich auf die Thesen von Kohlberg, So kann der Mensch nur dann sich als fortschrittlich und differenziert betrachten, wenn er in der Lage dazu ist, seine bisherigen Positionen zu überschreiten, sich aus den Dilemmata und Paradigmen löst und sich im Sinne einer moralischen Entwicklung auf den Weg zu einer auf universalen Maximen beruhenden Ethik begibt. Dann aber wird der Mensch auch nachvollziehen können, dass das auf dem Leid der nichtmenschlichen Tiere basierende Wohl des Menschen keine Handlungsoption ist und die Alternativen erfolgreicher und besser sein können, als es Tierversuche je waren.
So viel zu Tierversuchen, bis heute ein sehr umstrittenes Thema. Wir hören jetzt etwas Musik zur Auflockerung, und zwar dritte Wahl Schreie hinter Glas und liebe Grüße an Tristan.
And now, Radio Animal Liberation, the news.
In der Nacht vom 11. auf den 12. August 2011 wurde der Bauplatz für eine geplante Hühnermastanlage in Großmunzel bei Wunstorf, Region Hannover, von ca. 20 TierbefreiungsaktivistInnen besetzt. Es gab einen Tripod, auf dem sich eine Person befand, und mehrere Menschen hatten sich festgekettet. Noch am selben Tag rückte die Polizei mit 6 Wannen, 2 Spezialeinheiten, einem Streifenwagen und 2 mutmaßlichen Zivilwagen an, räumte das Feld und nahm die AktivistInnen fest. Die VollstreckungsbeamtInnen verhielten sich nach Einschätzung der BesetzerInnen aggressiv und Leute wurden herumgeschubst. Die Presse war vor Ort.
Am 4. August veröffentlichte die Animal Rights Militia in Schweden eine Liste von Personen, die in die Pelz- und Tierversuchsindustrie involviert sind. Mit der Aktion wurden die Machenschaften dieser Konzerne und ihrer Führungskräfte offengelegt.
Nach 5 Jahren im Gefängnis wurde Kevin Kajonas, ein Aktivist der Antitierversuchskampagne Stop Huntington Animal Cruelty, SHAC, Anfang August aus der Haft entlassen. Den Rest seiner 6-jährigen Strafe muss er in Hausarrest verbringen.
Ebenfalls Anfang August gab es mehrere Aktionen in Örebro, Schweden. So wurden beispielsweise die Reifen eines Fischhändlers zerstochen, an Tierausbeutungsbetrieben Slogans hinterlassen und die Türschlösser eines Feinkostladens verklebt.
Am 2. August gaben TierbefreiungsaktivistInnen unter dem Namen PLF bekannt, im Laufe der vergangenen Monate über 700 Hühner aus Farmen im Südosten Englands befreit zu haben.
Am 1. August wurden in Assens, Schweden, über 7500 Nerze aus einer Pelzfarm von TierbefreiungsaktivistInnen befreit. Am selben Tag befreiten AktivistInnen der ALF in Svartan, Schweden, 7 Fische mitsamt zum Fischfang bereitgelegten Würmern.
Am 29. Juli wurden die Fensterscheiben eines Lederschuhhändlers in Kalifornien, USA, von der Animal Rights Militia eingeworfen.
Am 25. Juli wurden in Norrland, Schweden, 25 afrikanische Riesenschnecken von der ALF befreit.
Am 20. Juli haben AktivistInnen der ALF auf dem Bereich, auf dem bei Altellin die größte Ferkelzuchtanlage Europas gebaut werden soll, die Vermessungsarbeiten sabotiert.
Am 19. Juli befreiten ALF-AktivistInnen in Malta Dutzende Thunfische aus einer Zuchtanlage im Meer. Dabei entstand der Fischereiindustrie ein Schaden von über 100.000 Euro.
In der Woche nach dem 19. Juli veranstaltete die Europäische Polizeibehörde Europol gemeinsam mit der Justizbehörde der Europäischen Union Eurojust in Den Haag eine Konferenz zum Thema Tierrechtsextremismus. Nicht nur 58 Experten von Europol und Eurojust, sondern auch nicht näher genannte Angehörige privater Unternehmen oder Organisationen berieten dort über ein verstärktes Vorgehen gegen die Tierbefreiungsbewegung. Es ist davon auszugehen, dass die Repression gegen die Bewegung damit weiter zunehmen wird. Auffallend bei der Konferenz war die offenbar sehr enge Kooperation von Europol mit Unternehmen.
Am 17. Juli 2011 wurden die letzten drei in Spanien gefangenen TierbefreiungsaktivistInnen aus der Haft entlassen. Das bedeutet aber nicht, dass die Repression damit beendet wäre. Es ist zu befürchten, dass die spanischen Behörden ein ähnliches Exempel gegen die Tierbefreiungsbewegung statuieren wollen, wie die Staatsgewalt es seit 2008 in Österreich erfolglos versucht. Die weltweiten Soli-Aktionen gegen Repressionen gingen auch nach der Freilassung massiv weiter.
Bei Wächelde im Landkreis Peine, Niedersachsen, ist in der Nacht auf den 16. Juli eine kurz vor der Inbetriebnahme stehende Hühnermastanlage durch einen Brandanschlag zerstört worden. In einem BekennerInnen-Schreiben übernahmen TierbefreiungsaktivistInnen die Verantwortung für die Aktion. Rund 100 Feuerwehrleute waren die ganze Nacht vor Ort. Menschen und Tiere wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500.000 Euro.
Am 13. Juli wurden in Polen beim Zirkus Corona mehrere Fahrzeuge zerstört. Die TierbefreiungsaktivistInnen wollten mit der Aktion ein Zeichen gegen die Versklavung von über 60 nichtmenschlichen Tieren setzen.
AktivistInnen der Animal Liberation Front zerstörten am 13. Juli in Eskilstuna, Schweden, die Beleuchtung, Werbetafeln und Preislisten mehrerer Fischrestaurants.
Am Wochenende des 9. Juli wurden aus einem Tierpark bei Berlin zahlreiche Tiere befreit, darunter Wildkatzen und Eulen. Die Tiere konnten in die Nacht entkommen und auch die TierbefreiungsaktivistInnen blieben unerkannt. Leider wurde ein Luchs am folgenden Tag wieder eingefangen und eingesperrt. Die AktivistInnen hinterließen die Botschaft "Until every cage is empty".
Bei keiner der genannten Aktionen wurden Menschen oder nichtmenschliche Tiere verletzt.
So viel zu den News. Wir hören jetzt noch mal kurz Musik, und zwar von der Hamburger Ska-Band Rantanplan, das Lied Affe Loco.
So, wir haben jetzt Silke Bitz auf der Leitung. Und zwar engagiert sich Silke Bitz ehrenamtlich bei der TIF, bei der Tierrechtsinitiative Freiburg. Und sie arbeitet beim Landesverband Menschen für Tierrechte in Baden-Württemberg und für die Ärzte gegen Tierversuche. Hallo Silke.
Hallo Anna.
Wie viele Tierversuchslabors gibt es denn in Freiburg?
Ja, wie viele Labors es hier in Freiburg genau gibt, können wir so genau nicht sagen. Also wir wissen, dass es einige gibt. Also warum wir es nicht so genau wissen, ist einfach, weil Tierversuche strengstens geheim gehalten werden. Also kein Bürger hat Einblick in die Institutionen und was dort genau gemacht wird. Aber wir wissen, dass es etliche Labors gibt, beispielsweise an der Universität oder auch im Universitätsklinikum, also öffentliche sind es dann, und dann kommen noch etliche private Labors dazu. Aber wie gesagt, wir wissen es nur ausschnitthaft, weil man offiziell keinen Einblick daran hat.
Du hast es ja gesagt, die werden ziemlich geheim gehalten. Hat man denn eine Ahnung, was für Versuche durchgeführt werden?
Ja, also wie gesagt, das ist alles strengstens geheim. Also wir Steuerzahler finanzieren zwar alle diese Tierversuche, die hier vor unserer Haustür stattfinden, wissen darüber dürfen wir aber nichts. Über Veröffentlichungen der Forscher erfährt man dann aber manchmal, was für Versuche durchgeführt werden. Also es ist eben, wir nutzen eben den Umstand, dass zwar einerseits Tierversuche geheim gehalten werden, andererseits wollen die Forscher ja in renommierten Fachzeitschriften ihre Forschung veröffentlichen, und diese Informationen, die können wir dann eben abgreifen. Und beispielsweise werden hier in Freiburg sehr viele Versuche mit transgenen Mäusen durchgeführt. Also da werden Mäuse genmanipuliert, um sogenannte Tiermodelle herzustellen, um daran irgendetwas zu simulieren. Es wird viel mit Fischen experimentiert, also es ist im Prinzip jede Tierart wird gebraucht.
Und welche Institutionen führen hier die Tierversuche durch, also jetzt in Freiburg?
Also wie gesagt, es sind Universitätsinstitute, da gibt es zahlreiche. Das Klinikum führt viele Versuche durch und auch private Labors, die aber offiziell eben nicht dem Bürger zugänglich sind.
Was ist denn das Problematische am Tierversuch?
Also problematisch am Tierversuch ist, dass natürlich zum einen ethisch einfach nicht zu rechtfertigen ist. Den Tieren werden in Versuchen unermessliche Qualen angetan. Das kann man sich kaum vorstellen, was die Tiere dort erleiden müssen. Und zum anderen ist auch aus wissenschaftlich-medizinischer Sicht der Tierversuch einfach eine fehlgeleitete Richtung, weil die Ergebnisse aus dem Tierversuch überhaupt nicht auf den Menschen übertragbar sind. Es wird zwar oft einfach behauptet oder die Forscher geben an, möglicherweise irgendwann einmal diese und jene menschliche Krankheit heilen oder verstehen zu können. In Wirklichkeit trägt der Tierversuch hierzu aber überhaupt nichts bei.
Du hast ja gerade gesagt, der Tierversuch trägt gar nichts dazu bei. Wie können denn die Menschen dazu beitragen, dass Tierversuche vielleicht nicht mehr so präsent sind in der Gesellschaft?
Ja, also jeder einzelne Bürger kann dazu beitragen, dass Tierversuche abgeschafft werden. Also das ist unser Ziel, das wir anstreben. Also einmal für die Tiere, weil es einfach unethisch ist, und auch für den Menschen, weil wir einfach eine Forschung und Wissenschaft wollen, die ethisch verträglich und gleichzeitig wissenschaftlich modern ist. Und jeder einzelne Bürger kann zu diesem Ziel beitragen, indem er sich sehr gut über das Thema Tierversuche informiert, dann auch diskutieren kann, die Informationen weitergeben kann. Er kann sich auch bei uns in der TIF engagieren, also Interessenten sind jederzeit herzlich willkommen. Man kann auch an die Medien herantreten, beispielsweise mit Leserbriefen, auf Berichterstattungen reagieren oder einfach mal anregen, dass das Thema aufgegriffen wird. Man kann Unterschriften sammeln, sich an unseren Aktionen beteiligen oder auch anderer Vereine. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wo für jeden was dabei ist, um sich gegen Tierversuche zu engagieren.
Was hat die TIF denn bisher gegen Tierversuche unternommen?
Also die TIF hat beispielsweise eine große Kampagne gestartet im Jahr 2005. Da hatten wir eine Großdemo hier in Freiburg. Da ging es also gegen Tierversuche generell. Zum einen war aber auch unser Schwerpunkt das neue oder mittlerweile nicht mehr ganz neue, das entstehende Tierversuchslabor in der Nähe vom Bahnhof. Dort kam eben ein neues Labor hinzu und wir wollten das einfach publik machen. Es wäre natürlich schön gewesen, das Labor zu verhindern, aber das ist in aller Regel nicht möglich. Wir wollten aber, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, dass hier in Freiburg ein neues Tierversuchslabor entsteht, wo viele tausend Tiere zu Tode gequält werden. Da hatten wir eine Großdemo und anschließend immer wieder Aktionen, um das einfach präsent zu halten und einfach in die Öffentlichkeit hineinzutragen. Wir hatten auch über 20.000 Unterschriften gesammelt und die dem Oberbürgermeister übergeben. Leider hat aber die Stadt Freiburg offensichtlich kein Interesse daran, Tierversuche abzuschaffen oder zumindest auch einzuschränken.
Sind denn auch weitere Labors in Freiburg geplant? Das eine, von dem du geredet hast, das ist ja das beim Bahnhof mit dieser seltsamen weißen Skulptur obendrauf.
Genau, das nennt sich Theoretikum in der Stefan-Meyer-Straße. Mhm. Ja, das wurde im Dezember 2008 dann letztendlich eingeweiht. Ob jetzt weitere Labors entstehen, weiß ich aktuell nicht. Denkbar ist es, aber offiziell erfährt man das ja auch nicht. Also mir ist jetzt im Moment nichts bekannt.
Was würdest du denn den vielen Studierenden raten, die jetzt hier auch in Freiburg vielleicht Medizin oder Biologie studieren, die in ihrem Studium jetzt keine Tierversuche durchführen wollen?
Ja, ist natürlich schwierig. Also eigentlich sollte man als Student ja die Freiheit haben, keine Tierversuche durchführen zu müssen. Das wäre dann auch konform mit dem Tierschutzgesetz, aber in der Realität wird es einfach anders gehandhabt. Ich würde Studierenden raten, also sich vorher gut zu informieren, was im Studienplan auf sie zukommt, und gegebenenfalls eine andere Uni auszusuchen, wo der Studiengang problemloser ohne Tierversuche durchlaufen werden kann. Also gerade in der Biologie in Freiburg ist es nicht möglich, keinen Tierverbrauch, also dem Tierverbrauch zu entgehen, oder sehr schwierig.
Also das heißt, Boykott ist da immer noch die
Boykott ist die letzte Maßnahme. Oder manchmal hat man auch das Glück, mit dem Kursleiter entsprechend zu vereinbaren, dass man stattdessen ein Referat halten kann oder auch fehlen kann an dem Tag oder anderweitig das irgendwie, also den Schein quasi macht, die erforderlichen Punkte erzielt. Aber es kommen Hürden auf einem zu, das lässt sich leider nicht vermeiden.
Mhm. Am besten ist natürlich auch, wenn man sich gut informieren kann. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wo man sich als Verbraucher nochmal Infos holen kann, wenn man eben Produkte kaufen möchte, die nicht an Tieren getestet werden?
Also wenn man Produkte kaufen möchte, die tierversuchsfrei sind, da ist es in der Kosmetik recht gut möglich. Da gibt es verschiedene Kosmetik-Positivlisten. Am schärfsten sind die Kriterien bei der Liste des Deutschen Tierschutzbundes, findet man bei denen auf der Internetseite. Also wenn man bei diesen Firmen Produkte kauft, kann man sicher gehen, dass diese tierversuchsfrei sind. In anderen Bereichen wie Haushaltsprodukte oder was auch immer wird es schon schwieriger. Da grundsätzlich, also es sind ja beispielsweise in Farben oder Zahnpasta oder was auch immer, alles was uns so im täglichen Leben umgibt und was wir gebrauchen, muss man im Prinzip wissen, dass alles irgendwann mal im Tierversuch getestet wurde, auch jeder Inhaltsstoff. Also es ist schwierig im Alltag dem wirklich zu entgehen.
Was vielleicht ja auch ein ganz guter Indikator ist, wäre da auch das Vegan-Logo.
Das Vegan-Logo, genau, was auch, ja, denke ich, ohne Tierversuche hergestellt wurde und auch ohne tierische Inhaltsstoffe. Da muss man natürlich bei tierversuchsfreier Kosmetik auch drauf achten, dass die auch das Vegan-Kriterium erfüllen, weil manchmal ist ja auch Bienenwachs oder Honig irgendwo drin. Mhm. Und das kann man als Veganer dann natürlich nicht nehmen, aber da gibt es ja genug andere Möglichkeiten.
Okay, super. Dann vielen Dank schon mal fürs Interview. Schönen Tag noch und wir machen jetzt nochmal weiter mit Musik.
Okay, danke auch.
Danke, tschüss. Tschüss.
Hey, Penguins in perfect parade. Got a lot of fun and a lot of hate. They fight for their lives then again. Captain Igloo and his friends. They fight for lives and against Captain Igloo and his friends. Hey, penguins in perfect parade. Got a lot of fun and a lot of hate. They come together every time and drink a lot of beer, a lot of wine. Every time drink a lot of beer, a lot of wine. Drunken penguins in the night. One of them says, I see the light. But there was no light, there was no God. Only too much alcohol in his blood. There was no light, there was no God. Too much alcohol in his blood. Eight penguins in perfect parade. Meet other penguins to demonstrate. They plunder Karstadt, Herz, Zionar. And Karl-Heinz, die Kreis, hurrah! They plant the cash on her, die Zierna, and Karl-Heinz, die Kreis, hurrah! Eight penguins in perfect parade. Got a lot of fun and a lot of hate. And they fight for their lives and against Captain Igloo and his friends. They fight for their lives and against. Yeah, they'll fight for their lives and against. They fight for their lives and against Captain Igloo and his friends.
Yeah! Und jetzt Unkraut mit Brot.
Heute haben wir gleich mehrere Rezepte für euch ausgesucht.
Incredible.
Passend zum Thema sind das diesmal Rezepte für Kosmetika. Und zwar
einen zitronigen Gesichtsreiniger,
ein Haferflocken-Mandel-Gesichtspeeling,
eine Spülung für glänzendes Haar
und eine duftende Zimtzahnpasta.
Ihr braucht für den Gesichtsreiniger 2 Esslöffel Zitronensaft, 6 Esslöffel Pflanzenöl und so geht's. Beides zusammen in einem Mixer pürieren, bis eine homogene Masse entsteht. Diese dann auf die Haut auftragen und mit einem Waschlappen abwischen. Der Gesichtsreiniger eignet sich für normale Haut und kann im Kühlschrank in einem gut schließenden Gefäß aufbewahrt werden.
Ihr braucht für das Haferflocken-Mandel-Gesichtspeeling 4 Esslöffel grobe Haferflocken, 25 Gramm gemahlene Mandeln, Wasser und so geht's. Haferflocken und Mandeln mit dem Wasser im Mixer zu einer feinen Paste verarbeiten. Die Paste auf die Haut auftragen, leicht einmassieren und mit kaltem Wasser abspülen.
Jetzt geht's an die Haare. Eine leichte Essigspülung ist das Beste, was ihr für eure Haare nach dem Waschen tun könnt. Sie stellt die natürliche Säurebalance des Haares wieder her und entfernt alle Spuren von Seife und Schmutz. Ihr braucht dafür nur 1 Liter Wasser, 1 Esslöffel Apfelessig. Und so geht's. Wasser und Apfelessig in eine Flasche füllen, gut verschließen und ordentlich schütteln. Nach dem Haarewaschen mit den Händen im Haar verteilen und dann gut ausspülen. Für extra Glanz nehmt ihr kaltes Wasser zum Ausspülen. Je nach Haarlänge braucht ihr 1/4 bis 1/2 Liter Spülung.
Und für die Zimtzahnpasta braucht ihr 1 Teelöffel Soda Bicarbonat, das gibt's in Drogeriemärkten, 1/4 Teelöffel Zimt und wer möchte einen Tropfen Teebaumöl. Und so geht's. Alles in einer kleinen Schüssel zusammenmixen und in einem kleinen verschließbaren Behälter füllen. Zum Zähneputzen einfach die feuchte Zahnbürste eintunken und drauf losbürsten.
Am besten verwendet ihr Zutaten aus biologischem Anbau, auf dass ihr alle glänzt und sauber seid.
Wie erfolgreich waren die letzten 10 Jahre der globalen Anti-Pelz-Bewegung? Insgesamt sind 16 internationale Handelsketten aus dem Handel mit den abgezogenen Tierhäuten und Tierfellen ausgestiegen. Dass dies so weitergehen soll und kann, dafür ist es nötig, weiterzuarbeiten. So zum Beispiel bei der 10. Köln Pelzfrei Großdemonstration für Tierrechte. Am Samstag, den 10. September, am Neumarkt in Köln. An Infoständen kann Mensch sich tiefergehend über die Problematik informieren. Ab 12 Uhr geht dann die Demonstration los, die in einer After-Demo-Party ab 19 Uhr im Autonomen Zentrum in der Wirsebergstraße 41 mündet. Wenn du etwas beitragen möchtest, eine Aktion, eine Rede oder was du dir vorstellen kannst, einen Schlafplatz suchst oder einen Infostand anmelden möchtest, schreib an das Organisationsteam unter kontakt@köln-pelzfrei.de. Wenn dein Informationsdurst noch nicht gestillt ist, schau doch mal vorbei unter www.köln-pelzfrei.de. Für Menschen ein Spaß und ein Vergnügen, für Tiere Ausbeutung und Qual. Der Zirkus. Die Tierrechtsorganisation, die Eulen e.V., will auf einer Demonstration auf die mehr als prekäre Situation von Tieren in Zirkussen aufmerksam machen. Tiere gehören nicht in den Zirkus, sondern in die freie Wildbahn. Am kommenden Samstag, den 20. August, findet die Demonstration statt. Und zwar von 13 bis 15 Uhr. Treffpunkt und Aktionsort ist die Theodor-Körner-Straße in Düsseldorf. Am Samstag der folgenden Woche, den 27. August, findet am gleichen Ort und zur gleichen Zeit eine weitere Demonstration statt, in deren Fokus nun das Leid der Straßentiere steht. Habt ihr Lust auf veganes Essen in einer gemütlichen Atmosphäre? Dann kommt doch zu den Volksküchen in Freiburg. Zum Beispiel am morgigen Dienstag um 20.30 Uhr auf dem Kreta-Gelände. Andere Volksküchen gibt es in diesem Monat nicht in Freiburg. Die Susi-Volksküche fällt aus. Sommerzeit, Campzeit, Workcamp als Lifestyle ist unsere Devise. Statt auf der eigenen Scholle rumzusauern, fahren wir von Gartenprojekt zu Gartenprojekt und arbeiten gemeinsam. So heißt es im Aufruf zur Sommer-Workcamp-Karawane in drei verschiedenen veganen Gartenprojekten. Vom 24. August bis zum 13. September zieht die Karawane von Werden bei Bremen über Elsdorf in der Nähe von Köln bis ins altmärkische Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Da es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen in Projekten gibt, solltest du dich möglichst schnell anmelden. Das geht telefonisch unter 0162 780 7398 oder 0176 6166 8718. Ist dir das zu lang, kannst du auch einfach eine E-Mail schreiben an gartenstart@gmx.de. Wenn du noch weiteren Informationsbedarf hast, schau doch einfach bei www.almende.de.vu oder auf www.gourmet-gärtnerei.de vorbei.
Ja, das war's heute auch schon mal wieder mit Ralf.
Ja, und am Mikrofon verabschieden sich Anna.
Und David. Unsere nächste Sendung findet wie immer am ersten Tag im Monat statt, 16 bis 17 Uhr. Und nächstes Mal sind wir ein Jahr lang dabei und am Senden. Wir haben eine Geburtstagssendung, freut euch schon mal darauf mit vielen Überraschungen. Und dann wünschen wir euch einfach noch einen schönen Tag.
Animal Liberation. Freiburg. Tune in. Meet out.